Zu denen, die sich entschieden von dieser Politik distanzierten, gehörte Graf Ewald von Kleist-Wendisch-Tychow, Vorsitzender der Bezirksabteilung der Deutschen Adelsgenossenschaft in Hinterpommern. Im Januar 1937 löste er seine Abteilung der Genossenschaft auf. Die Weigerung der Regierung, die preußisch-deutsche Krone wieder einzusetzen, erklärte er, sei mit den Traditionen und der Ehre des Adels nicht zu vereinbaren. Es ist schwierig, das Verhältnis zwischen dem Hitlerregime und den traditionellen preußischen Funktionseliten zu charakterisieren. Eine systematische Untersuchung der Einstellungen und des Verhaltens des deutschen Landadels in den einzelnen Phasen des Dritten Reiches liegt noch nicht vor. Eines steht jedoch fest: Das vorherrschende Bild vom Landadel, der sich hochmütig in die Einsamkeit seiner Güter zurückgezogen und dort gewartet habe, bis der nationalsozialistische Spuk vorüber war, ist irreführend. Es gab kaum eine Adelsfamilie östlich der Elbe, aus der nicht mindestens ein Familienmitglied in der NSDAP war. Die altehrwürdige Dynastie von Schwerin steuerte nicht weniger als 52 Parteimitglieder bei. Die Hardenbergs 27, die Treskos 30, die Schulenburgs 41, von denen 17 schon vor 1933 in die Partei eingetreten waren. Viele Adelige, und darin lag die Anziehungskraft der NSDAP, betrachteten eine Allianz mit der NS-Bewegung als den Schlüssel zur Sicherung ihrer traditionellen sozialen Führungsrolle unter verändertem Vorzeichen. Andere traten der Partei deshalb bei, weil sie von ihrer Ideologie und Atmosphäre angezogen wurden. Die Einstellungen in adeligen Kreisen unterschieden sich weniger stark von denen der Nationalsozialisten, als oftmals angenommen worden ist. Auch die außenpolitischen Zielsetzungen des neuen Regimes fanden im preußischen Adel breiten Anklang. Insbesondere die Revision des Versailler Vertrags und die Rückforderung von Gebieten, die Polen zugesprochen worden waren. Anfangs waren einige Familien abgeschreckt, weil es in den Führungsetagen der NSDAP kaum Preußen gab. Einer Erhebung zufolge waren 1933 unter den 500 ranghöchsten NSDAP-Mitgliedern nur 17 Preußen. Als die Partei jedoch den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten weiter nach Norden verlagerte, schwanden derlei Vorbehalte. Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg zum Beispiel sah in der NSDAP anfänglich in erster Linie eine süddeutsche Bewegung. Doch später begrüßte er sie als eine neue Form des Preußentums. Da war sie wieder, diese herrlich schwammige Abstraktion, der man immer wieder begegnete. Das Offizierskorps der Reichswehr, in dem Söhne aus Junkerfamilien noch immer gut vertreten waren, begegnete der nationalsozialistischen Bewegung zunächst mit Skepsis. Doch nach den Märzwahlen 1933 schlug es sich ebenfalls auf die Seite der neuen Führung. Viele hohe Offiziere fühlten sich nach dem Röhm-Putsch vom 30. Juni 1934 durch das harte Durchgreifen Hitlers gegen die Braunhemden in ihrer Haltung bestätigt. Der Beginn der Wiederaufrüstung und die Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1935 taten ein Übriges, um die Beziehungen zu festigen.